Ja. Tag auch, mein Name ist Tobs, das hier ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen einen Tag vor dem vierten Spiel unseres Hamburger Sportvereins. Wir treten am Freitagabend an beim kleinen HSV in Hannover gegen die 96er und es geht um nichts anderes als um die Tabellenführung, zumindest für eine Nacht. Wer hätte das gedacht, ne, vor der Saison, dass wir am vierten Spieltag gegen Hannover um den ersten Platz in der Tabelle spielen? Das ist doch schon mal großartig, ne? Nicht ganz so groß. Großartig ist, dass wir erneut an einem Freitag spielen müssen. Erneut sind wir auf den Eurosport-Player angewiesen, zum dritten Mal in Folge. Und das hat ja die ersten beiden Male nicht gut geklappt. Beim ersten Mal war es sogar eine ziemliche Katastrophe. Jetzt beim letzten Mal gegen RB Leipzig hatten etwas weniger Fans ein Problem. Also auch bei mir in der ersten Halbzeit brach der Stream zweimal ab. Aber das dauerte dann ungefähr 60 bis 90 Sekunden und dann ging es wieder. Also jetzt nicht so dramatisch, aber ich sag mal, fehlerfrei ist definitiv anders und einige hatten halt deutlich mehr Probleme. Das hat ja auch dann den HSV veranlasst, offiziell Beschwerde einzulegen. Bei Eurosport oder bei der Deutschen Fußballliga, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich bin jetzt nicht so faktensicher gerade, aber auf jeden Fall hat der HSV hier deutlich sich vor seine Fans gestellt und seinen Unmut geäußert. Das finde ich großartig und ich weiß jetzt gar nicht, ob es da überhaupt schon eine offizielle Antwort gab seitens der DFL oder seitens Eurosport, dessen bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt nur mitbekommen heute bei Twitter, dass Eurosport zumindest überlegt, das Spiel morgen Abend auch auf ihrem Free-TV-Kanal zu übertragen. Das wäre natürlich sehr fein und nett für alle HSV-Fans. Das wäre ein gutes Zeichen an die HSV-Fans, die nun wirklich die einzigen sind, die wirklich leidgeprüft sind, weil wir jetzt schon zum dritten Mal hintereinander uns einzig und allein nur auf den Eurosport-Player verlassen müssen. Das wäre nett auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ja so ein Abo vom Eurosport-Player. Ich bin ja jetzt auch nicht groß beleidigt, aber ehrlich gesagt, warum soll ich für etwas Geld zahlen, wenn es nachher im Free-TV für alle läuft? Also die müssen sich da irgendwas ausdenken. Also ich glaube, Eurosport, da raucht ziemlich der Kopf gerade zurzeit. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Ganze am Freitagabend ausgehen wird. Ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, mir das Spiel anzuschauen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das über meinen Apple TV, über die Eurosport Player App dann auch machen kann. Alles Weitere werden wir sehen. Gut, sportlich spannend, dieses Spiel. Bevor ich darauf komme, möchte ich aber natürlich nochmal zurückblicken auf das Spiel gegen RB Leipzig, denn ich denke, das ist ein Spiel, über das man doch nochmal ein paar Worte verlieren sollte, denn es hatte ja auch eine ziemliche Nachwirkung. Das hat natürlich mit den Verletzungen zu tun. Philipp Kostic, wie wir alle wissen, hat sich verletzt und fällt jetzt auch für mehrere Wochen aus. Das ist natürlich ärgerlich, besonders deswegen, weil ich empfand Philipp Kostic auffallend stark in diesem Spiel. Also wie der, was der da gelaufen ist, wie der auch gegrätscht ist. Also der hat wirklich gebrannt und dass der dann schon nach einer halben Stunde ungefähr den Platz verlassen musste, das war echt super traurig und echt schade. Und für Markus Gisdol natürlich auch ganz übel. Wir wollen möglichst viel Pressing spielen, wir wollen schnell über die Außen kommen und dann fällt ja am ersten Spieltag Nikola Müller weg beim Torjubel nach 8 Minuten oder so und jetzt am dritten Spieltag dann der Philipp Kostic, also rechts und links, ne? Nicht die Spieler, auf die du baust. Und das ist natürlich dann ein Problem für den Hamburger Sportverein und besonders natürlich für den Trainer. Das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten fand ich auch, war dieses Spiel eines der, also wenn du ein Fußballspiel verlieren musst, dann bitte genau so. Weil ich fand, das war ein sehr unterhaltsamer Kick. Ich fand den wirklich gut. Ich will nicht sagen, dass ich stolz war auf unsere Mannschaft, weil das Wort stolz ist jetzt ein bisschen vielleicht zu theatralisch, aber ich finde, unser HSV hat da richtig geil gespielt, oder? Wir haben richtig gut dagegen gehalten. Und das war nicht nur kratzen, beißen, kämpfen, malochen, sondern ja, das war es natürlich auch, aber es war mehr als das. Wir haben auch teilweise gut kombiniert, wir haben schnell gespielt, die Mannschaft hat schnell umgeschaltet. Also das, was man immer so sagt, die Handschrift des Trainers oder eine Spielphilosophie, oder wie wir das mal nennen dürfen. Ich finde, da war das wirklich zu sehen, dass wirklich die ganze Mannschaft gut bis sehr gut funktioniert hat. Das war wirklich toll und ich fand die Leistung, also mir persönlich hat die wirklich sehr gut gefallen. Aber und egal, wie sehr man auch HSV-Fan ist, man muss halt auch anerkennen, Leipzig hat mal saugeil gespielt. Ja, die waren Die haben so gespielt, wie ich hoffe, dass der HSV irgendwann mal spielen wird. Die waren halt noch schneller, und zwar sowohl körperlich als auch gedankenschnell. Die waren noch zielstrebiger, die waren noch ballsicherer und die haben wirklich da ein richtig geiles Fußballspiel hingelegt und dann auch völlig verdient 2-0 gewonnen. Ich hatte als das 2-0 fiel, hatte ich so ein bisschen die Angst, dass wir da vielleicht einbrechen, ähnlich wie in der Vorsaison, wo wir ja auch 60 Minuten lang richtig gut aussahen gegen Leipzig beim Stand von 0-0 und dann in der letzten halben Stunde noch 4 Dinger kassiert haben und das sah dann richtig übel aus vom Ergebnis. Das blieb uns zum Glück erspart. Und so muss man sagen, hat der Schiedsrichter irgendwann dann das Spiel abgepfiffen und ich habe so gedacht, ja, die Niederlage geht völlig in Ordnung, aber nicht, weil wir so schlecht waren oder so blind, sondern wir haben gut gespielt und die anderen haben wirklich sehr gut gespielt. Und ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, bei Twitter anschließend zu schreiben, wenn wir diese Leistung, die wir gegen Leipzig auf den Rasen gepackt haben, wenn wir diese Leistung rein theoretisch konservieren könnten und in allen Spielen bis zum 34. Spieltag immer wieder so abrufen könnten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir gegen 10, 12 Mannschaften aus der Bundesliga zumindest nicht verlieren werden, dass wir immer punkten werden, einige Spiele davon gewinnen, einige einen Unentschieden holen und dass wir so die 40 Punkte sehr, ich will nicht sagen locker und leicht erreichen, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die 40 Punkte oder sogar noch ein bisschen mehr holen werden. Ich glaube wirklich, der Grund, warum wir da verloren haben, das lag nicht irgendwie an dem HSV, sondern es lag wirklich daran, dass Leipzig wirklich sehr gut gespielt hat. Das haben sie ja auch ein Stück weit dann bestätigt in der Champions League in dieser Woche, wo sie ja auch gleich ihr erstes Champions League-Spiel gegen Monaco auch mal gleich ein Unentschieden geholt haben und da nicht irgendwie untergegangen sind. Also Hut ab vor der Leistung vor Leipzig, egal wie man dazu steht, in welchem Konstrukt die ihren Verein aufgebaut haben. Die sportliche Leistung, das war wirklich super, hat Spaß gemacht zuzugucken und nichtsdestotrotz müssen wir uns nicht 1% schämen, das war auch völlig okay. So, nun kommen wir zurück, Verletzungssorgen, dann hat sich ja Rick von Dongelen auch noch verletzt und jetzt auf einmal dieser dünne Kader des HSV, nicht viele Spieler, was ich persönlich sehr gut finde, weil du sonst immer zu viele maulige Spieler vielleicht auch in den eigenen Reihen hast, aber dieser dünne Kader ist natürlich jetzt stark ausgedünnt und ich kann es völlig verstehen, wenn der HSV am Ende des Spiels sagt, nee, also wir werden jetzt nicht nochmal den Markt sondieren und vielleicht vertraglose Spieler kaufen oder verpflichten, wie auch immer, ne? Aber dass man dann im Laufe der Woche sagt, ah, vielleicht ist es doch ein bisschen zu dünn und sich dann doch nochmal umgeguckt hat und dann natürlich jetzt auch ein Spieler verpflichtet hat. Salihovic ist jetzt noch beim HSV, ich glaube 32 Jahre alt. Ja, habe ich natürlich in sehr guter Erinnerung bei Hoffenheim, aber es gibt natürlich sicher auch Gründe, warum dieser Spieler vereinslos war. Für mich ist das ganz schwierig zu beurteilen. Der Fußballspieler an sich, den finde ich ganz gut. Ich glaube, der ist auch ziemlich flexibel einsetzbar, oder? Mir kommt das so vor, als ob der im Mittelfeld spielen könnte. Ich glaube, der könnte auch so weit hinten spielen, sogar vorne. Also ich glaube, dieser Spieler ist sehr flexibel und das ist natürlich für einen Trainer sehr gut. Außerdem Markus Gisdol kennt diesen Spieler, beginnt also nicht bei Null oder vom Hörensagen oder von irgendwelchen YouTube-Videos oder mal einen anderen Trainer anrufen, sondern er weiß ja selber, was für ein Spieler da zum HSV kommt. Also insofern bin ich dem ganz positiv gestimmt. Kleine Randnotiz, die ich ärgerlich finde, das muss ich wirklich sagen, da kann jetzt aber Salihovic nichts dafür, dass der die 23 bekommt. Boah, ich finde sowas immer furchtbar. Ich fand es auch doof, dass Halilovic, ja, da brauchst du ja nur wenige Buchstaben eigentlich ändern, ne? Ich fand es auch doof, dass Halilovic die 23 bekommen hat. Wer diesen Podcast schon lange verfolgt, der weiß, neben Fußball bin ich auch sehr stark interessiert an der MLB, also an der amerikanischen Baseball-Liga. Gucke ja sehr viel Baseball und das ist ja ein sehr traditionsreicher Sport, zugegeben auch sehr statistiklastig. Also Baseball-Fans sind gleichzeitig auch Fans von Statistiken. Und deswegen werden Spieler in der amerikanischen Baseball-Liga halt sehr stark nach Statistiken bewertet. Und es gibt einen Spieler, Jackie Robertson, der von den Statistikwerten grandios ist. Und nicht nur das, er war der erste Schwarze in dem bis dahin weißen Baseballsport. Ja, da gab es auch riesen Auseinandersetzungen im Baseball. Das hat diese ganze Liga fast zerrissen. Es gab darüber übrigens auch mal einen sehr, sehr guten Spielfilm, unter anderem mit Harrison Ford in der Rolle. Leider in Deutschland ist dieser Film nie so wirklich populär gewesen. Ich weiß noch damals, als er im Kino lief, der lief exakt eine einzige Woche hier in Hamburg und dann war er schon wieder weg. Na klar, Baseball ist natürlich jetzt nicht so die Sportart, die jetzt deutsche Kinozuschauer in die Kinos lockt, aber dieser Film ist sehr, sehr gut und er beschreibt das Leben von diesem Jackie Robinson, der halt der erste Schwarze im weißen Baseball war und darüber hinaus halt nicht nur der erste Schwarze war, sondern bis heute diverse Rekorde noch innehält und das ist einfach einer der besten Baseballspieler der Geschichte dieses Sports gewesen. Und weil der so gut war und weil der auch so symbolträchtig war und nebenbei auch noch so ein sympathischer Typ, gab es dann einen Entschluss, der ist noch gar nicht so lange her, ich glaube so 10, 15 Jahre ist der erst alt, dass diese Nummer 42, die Jackie Robinson auf seinem Trikot hatte, dass diese Nummer 42 in der gesamten amerikanischen Baseballliga nie wieder vergeben werden darf. Und egal, in welches Stadion du gehst, das muss ich jetzt vielleicht auch noch, alleine Randnotiz, ne? Jetzt wird es doch ein bisschen länger. Es tut mir leid, aber habt ihr auch noch ein bisschen Bildung, wenn ihr hier den Nur der HSV-Podcast hört. Also, wenn man in ein Baseballstadion geht, dann ist auf jedem, in jedem großen Baseballstadion, hast du so Kreise mit Zahlen drin, meistens in den Vereinsfarben, also wenn dein Verein meistens ein blaues Logo hat, dann sind das blaue Zahlen, grünes Logo, grün und so weiter, wie auch immer, ist egal. Und diese Zahlen, die ihr da seht, das sind dann ganz verdiente Spieler von diesem einen Verein gewesen. Und zur Ehre dieser Spieler wird diese Zahl nie wieder vergeben, weil man dann sagt, okay, dieser Spieler ist mit dieser Zahl so fest verbunden mit unserem Club, diese Zahl werden wir nie wieder vergeben. Und überall, in jedem amerikanischen Stadion hast du dann auch noch die 42, die ist dann immer rot, egal ob das Trikot der Mannschaft auch rot ist oder eine andere Farbe hat, die ist immer rot und das ist dann Jackie Robinson. Und das finde ich halt echt geil, weil das so, die ganze Liga ehrt diesen einen Spieler. Das ist großartig. So, jetzt habe ich euch die letzten 4 Minuten mit Baseball und Jackie Robinson zugequatscht. Wenn ihr den Film gucken wollt, der heißt 42, guckt mal in den iTunes Store nach oder sonst irgendwo. Der Film ist wirklich geil und geiler Sportler. So, jetzt komme ich aber zurück. Ich finde aber diese Grundidee beim Baseball halt super. Und ich finde es halt so schade, dass es das im Fußball nicht gibt. Dass es das früher nicht gab, kann ich verstehen, weil es gab ja auf Jahrzehnte, da durften immer nur die Spieler die Rückennummern 1 bis 11 haben. In der Startelf, aber das ist ja auch schon lange Geschichte und schon lange können die Spieler ihre eigenen Zahlen haben und spätestens seitdem hätte man doch mal bei der UEFA oder bei der FIFA oder zumindest in der deutschen Fußballliga mal darüber nachdenken können, ob man sowas nicht auch einführt. Und keine Ahnung, dann die 7, ich glaube, das war bei uns Kevin Keegan, oder? Hatte Kevin Keegan die 7? Ich glaube, der hatte jetzt die 7, ne? Aber so ein Spieler meinetwegen wie Kevin Keegan oder wie Uwe Seeler, ja, dass man dann sagt, okay, diese Männer, ne, die hatten diese Zahl und die darf zukünftig nicht wieder vergeben werden, damit jeder HSVer, wenn er die Zahl sieht, denkt, wow, ne, Uwe Seeler, was für ein geiler Typ. Uwe Seeler wäre der Erste, der es mit Sicherheit verdient hätte, aber ein bisschen unglücklich, weil ich aus der Generation komme, wo er, ne, mit den Zahlen, ich habe es euch gerade erklärt. So, aber jetzt sind wir in der Neuzeit. So, und ich finde, Raphael van der Vaart, zu dem kann man stehen, wie man will, aber gerade in seiner ersten Zeit, das war so die Lichtgestalt bei unserem HSV. Es war auch der Beginn von der Ära Hoffmann und Beiersdorfer und es war der Beginn, dass wir dann wieder europäisch gespielt haben. Und er war auch so dieser Schlüsselspieler, warum nachher ein Van Beuten zu uns gekommen ist, Matthijssen zu uns gekommen ist, Boularouche zu uns gekommen ist. Der war so dieser Schlüsselöffner, weil halt Raphael van der Vaart bei uns gespielt hat. Und viele haben sich mit dem identifiziert. Dass jetzt seine zweite Zeit beim HSV dann weniger glücklich war, ist okay, schwamm drüber. Aber das wäre so ein Spieler, wo man sagt, warum wäre es nicht geil, wenn der HSV sagen würde, okay, die 23 vergeben wir nicht nochmal. Nun gibt es diese Kultur im Fußballsport ja nun nicht. Ich glaube, in keinem Land der Welt gibt es das so, wie ich es euch gerade vom Baseball erklärt habe. Aber wenn es das nicht gibt, dann erwarte ich zumindest ein kleines Fingerspitzengefühl vielleicht von der Vereinsführung und sage, okay, diese Nummer wird gar nicht mehr vergeben, dieses Spiel spielen wir vielleicht nicht, aber es wäre doch gut bei einem wirklich verdienten Spieler, also einem wirklich echt verdienten Spieler, der lange bei uns war und der eine hohe Fan oder wo eine wo große Teil der Fanbasis diesen Spieler auch toll finden, dass man sagt, pass mal auf, die nächsten 5 Jahre vergeben wir diese Nummer nicht. Ich fand das halt schon scheiße, als der Halilovic zu uns kam, ne, gerade als Van der Vaart weg war, kriegt gleich wieder die 23, so, und jetzt kommt Salilovic zu uns und kriegt auch gleich wieder die 23. Also als ob es noch, gibt's keine anderen Zahlen irgendwie zwischen 1 und 100, ja, finde ich jetzt irgendwie blöd. So, diese Randnotiz hat jetzt bei mir gerade 10 Minuten in Anspruch genommen, es tut mir wirklich sehr leid, aber gut, ist nun mal so. So, also, jetzt ist er bei uns und ich finde, also ich freue mich für den Trainer, weil er hat jetzt ein bisschen, die Situation wird jetzt wieder ein bisschen entkrampfter. Natürlich wird jetzt auch Jens Todt so ein bisschen angegriffen, weil man sagt, hat der Mann vielleicht eine falsche Kaderplanung gemacht? Waren wir zu destruktiv vielleicht? Haben wir zu wenig Spieler zum HSV geholt? Wir wissen alle, ne, wir wollten noch einen Linksverteidiger und noch einen defensiven Mittelfeldspieler und. Die kamen ja alle nun gar nicht. Und jetzt legt sich die Presse, habe ich so das Gefühl, die Presse legt sich so ein bisschen gerade Jens Todt zurecht, um den mal richtig einen vom Bug zu schießen und vielleicht auch wieder Unruhe in den Verein zu bringen. Und ich hoffe sehr, dass zumindest die HSV-Fans dafür ein gutes Gespür haben und auf diesen Zug nicht unbedingt aufspringen. Ich möchte jetzt hier mal eine ganz kleine Lanze brechen für Jens Todt. Weil egal, ob der unser Manager Jens Todt heißt oder Peter Knebel oder wie sie alle davor hießen, ne, oder Arnesen, den ich persönlich als einen sehr guten Sportchef oder Sportmanager in Erinnerung habe, weil diese Kamelle habe ich auch schon mal 1000 Mal erzählt, ne? Weil ihm immer das mit den Chelsea-Jungs vorgeworfen wird. Und das ist totaler Bullshit, weil man hat damals zu ihm gesagt, du kriegst so und so viel Millionen, wenn du zu uns kommst. Ne? Das war Bernd Hoffmann. Dann hat er gesagt, er kommt zum HSV. Und als er kam, war Bernd Hoffmann weg. Dann war Karl Jarchow da und der hat gesagt, nee, nicht so und so viel Millionen ausgeben, sondern so und so viel Millionen einsparen. Und die Situation war für den Arnesen ja eine ganz andere. Und wenn man dann so sieht, welche Spiele er dann zum HSV für einen Appel und ein Ei geholt hat und wie sie sich dann entwickelt haben, das wurden alles keine Weltstars, ja, aber ob das ein Bruma oder ein Töre oder ein Marcien und so weiter sind, das sind ganz gute Ligaspieler geworden in den Ligen, in denen sie spielen. Also das sind gestandene Profis geworden. Also wo ich so denke, der hat einen ganz guten Job gemacht, aber ich verliere mich auch hier jetzt schon wieder. Also egal welchen Sportmanager wir uns welchen Namen wir nehmen, und jetzt heißt er halt Jens Todt. Ich sage euch, ohne es 100% konkret zu wissen, aber alles, was ich so höre und alles, wie ich den HSV in den letzten Jahren begleitet habe, ich sage euch, dieser Job als Sportmanager oder Sportchef oder wie auch immer der heißen mag beim HSV, der ist undankbar, weil du kannst im Gegensatz zu anderen Vereinen, du kannst nicht so agieren, wie du gern möchtest, sondern du bist immer wieder davon abhängig, was ein Herr Kühne sagt und wie die Strömungen gerade beim HSV sind. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und deswegen ein Urteil zu fällen, der hat einen guten Job gemacht, der hat einen schlechten Job gemacht, das finde ich echt schwer. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich schwer. Und deswegen, hinterher ist man immer schlauer, hinterher weiß man immer, was andere falsch gemacht haben. Aber jetzt zu beurteilen, die Sommertransferperiode von Jens Todt war schlecht, das wäre mir ein bisschen zu billig. Ja, man müsste sich das nochmal dann ganz genau angucken und dann gab es sicher das eine oder andere, was man hätte optimieren können. Aber man muss dann auch immer den Einzelfall gucken und wie viel Entscheidungsgewalt hattest du. Und letztendlich sollte man ja auch Geld einsparen. Ja, wir reden immer von Geld einsparen, aber irgendwie hat man das Gefühl, zumindest die Presse, ich will mich jetzt nicht auf die Presse einschießen, aber zumindest die Presse gibt dann immer das Gefühl, wenn wir nicht viel Geld ausgeben, dann war das aber auch schlecht. Dann war das aber auch eine schlechte Transferperiode. Guckt mal bitte nach Schalke. Guckt euch mal an, was der Heidel da gerade gemacht hat. Der Heidel hat gerade, obwohl Schalke schlecht abgeschnitten ist, deutlich unter ihren Erwartungen abgeschnitten ist und man auch in dieser Saison erwartet, dass man europäisch nachher wieder spielt, hat der Heidel, was habe ich da jetzt gerade gelesen, ich glaube 35 oder 40 Millionen eingespart an Spieleretat. Eingespart. Guckt bitte nach, ja, bei transfermarkt.de oder so. Ich bin mir jetzt da nicht faktensicher. Und wenn meine Zahl völlig falsch ist, dann twittert mir das bitte gerne und dann entschuldige ich mich auch dafür. Aber ich habe das aufgeschnappt bei Twitter, dass irgendwie, ich glaube, zwischen 35 und 40 Millionen der eingespart hat. Na, das möchte ich mal gerne beim HSV lesen und dann diese Erwartung schüren. Also, passt mir da auf mit Jens Todt. Ich finde es eigentlich gut, dass wir nicht so viel Harakiri gemacht haben. Wir haben da jetzt schon, dieser Markt ist für alle Mannschaften völlig überhitzt, auch für den HSV logischerweise. Wenn du für André Hahn so 6 Millionen ausgeben musstest, so, dann weißt du, das ist eigentlich alles so ein bisschen over the top. Oder denk da noch an Pollersbeck. Und ich finde, insgesamt hat Jens Todt das, glaube ich, ganz gut gemacht, aber natürlich nicht ideal. Aber aufpassen, dass wir uns da zu sehr einschießen. Dann gibt's natürlich auch noch den Vorwurf, dass man sagt, naja, ne, wenn jetzt so ein alter Spieler kommt, ne, über 30, nimmt er jetzt den Platz nicht weg von den Jungen. Habe ich auch am Anfang gedacht, wo ich so denke, nee, nun lass doch Bakary Yatta mal spielen und Fiete Arp und wie sie alle heißen, nun lass die Jungen doch mal los, die müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Aber Freunde, also das stimmt auch, also das finde ich jetzt auch nicht so wirklich falsch. Allerdings muss man auch sagen, was machst du denn, wenn die nicht wirklich gut performen, ja? So, und du Spieltag für Spieltag auf einmal dann der Abstand zu den Abstiegsplätzen immer geringer wird, dann sagt man nachher, naja, hätte man da ruhig ein bisschen mehr aufgebaut. Also ich glaube, dass ein Salihovic nicht so diese Plätze wegnimmt. Ich glaube, dass wir immer noch eine ganz gute Mischung haben aus, sag ich mal, gestandenen Spielern und auch jungen Spielern. Der HSV ist eine relativ junge Truppe und ich denke auch nicht, dass ein Salihovic, dass der da jetzt eine, wie heißt das, Auflauf oder Garantie bekommt oder dass der jetzt automatisch immer gleich in der Startelf steht. Es ist einfach eine Option mehr. Brauchst du Geschwindigkeit, ein bisschen was Verrücktes und so weiter, dann lässt du halt die Jungen los und brauchst du jetzt einen Spieler in einer gewissen Situation, wo du mehr Erfahrung benötigst oder so, dann nimmst du halt diesen Spieler. Also ich denke, dass für Markus Gisdol einfach seine Optionen etwas erweitert worden sind und das ist positiv und deswegen finde ich insgesamt diesen Deal dann ganz okay. Gut, mein Gott, doch wieder lange zurückgeblickt. Jetzt der Blick nach vorne zum Spiel gegen Hannover 96 oder wie viele Podcast-Freunde sagen, es ist ja das reingemachte Derby, denn ihr wisst ja, alle 14 Tage treffe ich mich mit Fußballexperten Broxy, so auch übrigens am nächsten Montag und wir sprechen dann im reingemacht Podcast dann über die gesamte Fußballszene und besonders natürlich über die Bundesliga. Ich bin HSV-Fan, er ist Hannover-Fan, das wird also, natürlich ist das so ein kleines reingemachte Derby, natürlich wird das ein Spaß für uns. Ich habe jetzt aber die Spiele von Hannover, wenn ich ganz ehrlich zu euch sein darf, ja auch gar nicht, ich habe sie nicht gesehen. Sie haben nicht verloren, sie haben zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Das ist für einen Aufsteiger toll. Oftmals sind die Aufsteiger ja am Anfang der Saison recht stark. Ich traue allerdings dem Breitenreiter auch einiges zu und ich glaube, dass Horst Held auch ein ganz guter Manager da ist für diesen Verein und insofern wird das alles Hand und Fuß haben, was da bei Hannover gemacht wird. Für den HSV wird es nicht einfach werden. Allerdings sehe ich das auch überhaupt nicht, dass wir da irgendwie uns kampflos ergeben müssen. Eher im Gegenteil. Die ersten beiden Spiele gewonnen, gegen Leipzig verloren, aber das verdient. Und wer die Podcast-Folgen von mir gehört hat, nach Augsburg und nach Köln und jetzt halt diesen hier nach Leipzig, der weiß, dass ich empfand jedes Mal, dass der HSV nicht ganz so gut war wie unser Gegner. Aber bei den ersten beiden Spielen hat halt dann unsere Einsatzbereitschaft, sag ich mal, das war dann der Funken, der für uns gesprochen hat. Das hat jetzt gegen Leipzig nicht ganz so funktioniert, weil einfach der Qualitätsunterschied doch dann deutlich sichtbarer war. Aber ich sehe jetzt hier zwischen Hannover und dem HSV überhaupt gar keinen Qualitätsunterschied. Hannover ist sicher ein schwer zu spielender Gegner. Aber ich glaube, der HSV ist auch sehr unbequem zu bespielen. Und ich denke, und das ist vielleicht die wichtigste Essenz aus dem Spiel HSV gegen Red Bull Leipzig, die mich auch so ein bisschen ruhiger schlafen lässt als Fan. Die Essenz ist, dass der Trainer diese Mannschaft, glaube ich, momentan wirklich sehr gut erreicht, alle wissen, was von ihnen erwartet wird, alle wissen, wie der Spielstil ist. Und ob du dann Spieler A, B oder C spielen lässt, ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Natürlich hat jeder seine individuelle Klasse und der HSV wäre mit einem Kostic und mit einem Müller deutlich besser als vielleicht mit den Spielern, die in der zweiten Reihe stehen und die sich jetzt beweisen müssen. Aber ich glaube, dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat. Ja, jeder Spieler kennt seine Aufgabe auf dem Feld und die Mannschaft hat einen guten Spirit. Ich finde, das ist wirklich eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht bei unserem Hamburger Sportverein. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr zuversichtlich und sage, das wird ein sehr spannendes Spiel. Glaube nicht sehr torreich, aber am Ende mit einem guten Ausgang für uns. Ich setze jetzt, leichtsinnig wie ich bin, einfach mal auf Sieg Hamburger Sportverein. Irgendwie 0-1 oder 1-2 oder irgendwie so. Und ja, es kann natürlich wieder alles ganz anders kommen. Ne? Aber ich glaube, dass wir uns da gut verkaufen werden in Hannover. Und dann ist natürlich, wie so oft, ein bisschen tagesformabhängig. Und dann schauen wir mal. Also hoffen wir auch mal, dass der HSV in Zukunft jetzt von weiteren Verletzungssorgen verschont bleibt. Und freuen wir uns einfach auf diesen Saisonauftakt. Und sollte ich mit meinem Tipp recht haben und sollte der Hamburger Sportverein wirklich gewinnen gegen Hannover, ey, dann ist das Wochenende doch jetzt schon gerettet. Ne? Nichts ist geiler als ein Sieg am Freitagabend. Dann kannst du dir das ganze Wochenende entspannt angucken. Und sollte es total anders laufen, wir verlieren in Hannover, dann bleiben wir nach 4 Spielen bei 6 Punkten. Dann wäre dieser tolle Start so ein bisschen relativiert. Aber ganz ehrlich, auch 6 Punkte ist dann nach 4 Spielen absolut noch für uns okay. Aber wenn man sich so auf die nächsten, wenn man so die nächsten Gegner sich betrachtet, dann denke ich gegen Hannover, naja, ne? Also ein Punkt sollte drin sein und wenn es geht sogar ein Dreier. Mal sehen, wie es ausgeht. Vielen Dank, dass ihr erneut wieder so lange zugehört habt. Ich bin ehrlich total begeistert, fast schon ein bisschen demütig begeistert von den Downloadzahlen dieses Podcasts. Das wird immer mehr von Folge zu Folge. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe gerade so ein bisschen Probleme mit diesem Podcast-Provider, bei dem ich diesen oder mit dem ich diesen Podcast realisiere. Und da muss ich noch bis Ende September noch eine Lösung finden. Also es kann gut sein, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen noch einmal eine Folge außer der Reihe aufnehme, um euch zu informieren. Bleibt es bei diesem RSS-Feed oder muss ich gegebenenfalls sogar umziehen mit diesem Podcast? Das alles wird mich in den nächsten Tagen so ein bisschen beschäftigen. Ich werde euch dann hier aber rechtzeitig informieren mit einer kleinen dazugespielten Sonderfolge, ne, wenn da die Entscheidung gefallen ist. Meine Hoffnung ist natürlich, dass alles so bleibt, wie es ist, dass ihr nichts ändern müsst, dass ich nichts ändern muss und dass ich weiterhin hier einfach so in mein iPhone sprechen kann. Gut, also dann, auf geht's. Die letzten Stunden noch arbeiten und dann hoffen, dass der Eurosport-Player diesmal hält, was er verspricht oder dass wir im Free-TV das gucken können. Wir werden das jetzt verfolgen. Ne? Vielen Dank für eure Geduld und uns allen ein schönes Wochenende und natürlich einen Sieg für den Hamburger Sportverein. Dankeschön, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.